Einen guten Tag allerseits. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit mir die aktuelle Totallähmung der Musikkultur ein wenig überbrücken wollt und denjenigen Gehör schenkt, die gerade pandemiebedingt nicht, vor allem live, gehört werden können. Bands und MusikerInnen nämlich. Auch wenn natürlich ein gewisser Output in unserer digitalen Welt trotzdem stattfinden kann und aus den Augen, aus dem Sinn jetzt nicht mehr ganz so drastisch stimmt wie vielleicht vor, ja, 10, 12 Jahren noch. Es ist trotzdem, wie für viele andere auf ganz unterschiedliche Art und Weise, eine echt schwierige und herausfordernde Zeit, die hier und da schon mal ganz ordentlich an der Substanz kratzen kann. Und was hilft da eigentlich immer gut? Genau. Reden und zuhören. Und genau das mache ich hier also einmal in der Woche mit den unterschiedlichsten MusikerInnen. Natürlich nicht schön ungezwungen irgendwo vis-à-vis am Tresen oder einer Bank im Park, sondern übers Telefon. Und diese Woche ist mein Gast einer von vielen, von Milliarden sozusagen. Und das aber im Wortlaut. Johannes Aue von dem Berliner Duo Milliarden, mit dem ich es sogar geschafft habe, über die Videofunktion mal miteinander zu sprechen, was zumindest ein wenig mehr Nähe in unsere Unterhaltung gaukeln konnte, als das bloße Telefonieren. Und bevor ich euch diese Band vorstelle und in unsere Unterhaltung über ihr neues Album seltsame Handpuppen und die Tücken von sozialen Medien mitnehme, weise ich nochmal darauf hin, dass ihr Ruhestörung abonnieren, kommentieren und bewerten könnt. Und solltet. Insofern ihr die Reichweite des Podcasts und somit auch gewissermaßen der hier geladenen tollen MusikerInnen vergrößern wollt. Vielen Dank dafür also im Voraus und jetzt zu Milliarden. Ich lese gerade ein Buch, das mir ein Freund vor einiger Zeit zugesteckt hat. Aufprall heißt es. Und es handelt so von der No-Future-Generation und dem Leben um Punks und HausbesitzerInnen im Kreuzberg der frühen 80er Jahre. Und da stand gleich zu Beginn ein Satz, bei dem ich irgendwie an die Band meines heutigen Gasts denken musste. Und zwar: Der Mythos Berlin handelt von einem riesigen Museum von Behauptungen, die von den Sentimentalen wiederbelebt und den Destruktiven gebrochen werden. Wo die Jungs sich da einordnen? Ich denke persönlich irgendwo dazwischen. Vielleicht mit Tendenz zum sentimentalen Wiederbeleben. Ich bin Leonie Möhring und das hier Berlin in den Augen von Milliarden.
Die Fälle. Es war die beste Zeit.
Aus ihrem 2018 erschienenen Album Berlin. Und genau dort kommt die Band Milliarden her, beziehungsweise ein Teil davon, denn nur Ben Hartmann, Sänger und Texter der beiden, kommt ursprünglich aus Berlin-Marzahn-Hellersdorf. Johannes hingegen aus der Nähe von Bielefeld. Aber seit einiger Zeit leben beide schon in der Hauptstadt, allerdings nicht zusammen. Was irgendwie wirklich durchaus hätte passen können. Denn wenn man die beiden im Interview oder Live-Session so sieht, man merkt schnell, dass da schon mehr ist als die bloße professionelle Musikschafferei. Eine innige Freundschaft verbindet die beiden Musiker, die sich 2013 formieren, nachdem Ben und Johannes sich in Bochum an einer Schauspielschule kennenlernen. Schauspielschule? Ja, eine kurze Episode wohl, da das Glück mit dem Musikmachen respektive Musikstudium zunächst nicht wirklich klappen wollte. Doch der Legende nach gab es genau dort jenen Schlüsselmoment, der die beiden letztlich zusammenbrachte. Johannes spielte und sang da wohl einen ganz bestimmten Song mit einer derartigen Hingabe, dass Ben, der das Ganze zufällig mitbekam, sofort zu ihm ging und gemeinsame Sache machen wollte. Und das, obwohl Bens Hörgewohnheit eher im Punk verortet war, muss man hinzufügen, denn das Stück, das Johannes da spielte, naja, war schon etwas poppigerer Natur. Ausgerechnet der bis zum Anschlag tot gedudelte Schmachtfetzen Klocks von Coldplay war es also, der die beiden zueinander führte. Aber gut, Wer kennt sie nicht, diese Guilty Pleasure Songs, die einen tiefschürfende, wunderbare Momente klanglich wieder vor Augen führen und deshalb einfach nicht, ja, verdrängt werden können. Und hey, nichts gegen Coldplay, ne? Ich habe da einfach schon immer sein Ding mit denen am Laufen, seitdem ich mal in einer Agentur gearbeitet habe und dort gefühlt stundenlang in Dauerrotation In My Place hören musste. Anyway, so haben Ben und Johannes sich jedenfalls kennen und schätzen gelernt und da dauerte es auch nicht lang. Da zog Jo um und strich mit Ben schon um die Häuser durch Berlin. Wie in ihrem Musikvideo zu Freiheit ist Nora aus ihrer ersten EP Kokain und Himbeereis.
Ich will Frieden, ich will Krieg, ich will alles anders, als es heute aussieht. Ich will ein Mörder sein, ein Terrorist. Ich will voller Liebe sein, weil es dasselbe ist. Mein Herz ist unruhig, es schlägt an die Wände und singt tra-la-la-la.
Befindet sich auch auf dem Soundtrack des Oscar-Röhler-Films Tod den Hippies ins Lebe der Punk mit Tom Schilling, Frederik Lau oder Alexander Scheer wieder. Freiheit ist eine Hure von Milliarden. So. Wenn man die Band aber schon mal live oder in Musikvideos gesehen hat, fällt auf, die sind nicht immer nur zu zweit, sondern haben schon recht feste Leute um sich, die musikalisch immer wieder mit dabei sind. Verstehen sich denn Milliarden so grundsätzlich aber dennoch immer noch als Duo?
Ja. Das ist als solches schon ein Duo, ja. Wir haben auf dem Weg, als Ben und ich uns kennengelernt haben, uns dazu entschieden, dass es unbedingt noch mehr Musiker braucht. Und haben uns dann natürlich auf die Suche begeben und natürlich erstmal nach Freunden. Und diese Freunde sind es dann auch am Ende geworden. Darin haben wir aber auch gemerkt, dass dieses Commitment, was Ben und ich uns gegeben haben, und zwar uns voll und ganz der Musik hinzugeben. So, und das ist halt so ein, da muss man halt voll drin sein oder nicht. Es bei anderen Bandkollegen zum Beispiel bei uns nicht so ist, die einfach weiter noch ihren Job haben möchten oder eine Art von Sicherheit da drin haben möchten und noch ein anderes Leben fühlen. Oder auch es einfach nicht in der Zusammenarbeit so klappt, dass man jetzt schon sagen kann, ey, jeder hat seinen Aufgabenbereich in der Band Milliarden und dann läuft das so und jeder ist sozusagen gleichberechtigt. Obwohl wir das anstreben, haben wir es bis jetzt noch nicht so geschafft. So, weil Ben und ich da drin solche Arbeitstiere auch sind und Ben so ein heftiges Zugpferd, dass da andere Sachen unter den Tisch fallen oder auch dieses Gefühl von, hey, wir probieren jetzt mal diese gleichberechtigte, komplette Band zu sein.
Muss ja auch nicht unbedingt. Wenn es so auch für alle funktioniert, dann eben ein Duo plus sozusagen. Und dass es funktioniert und nicht irgendwie krachen geht, davon kann man sich ja gerade jetzt, eigentlich sogar genau heute überzeugen. Denn jetzt heute, am 5. Februar, erscheint das dritte Album von Milliarden mit dem Namen Schuldig. Dieser Tage frage ich mich oft, wenn ich von einem Album-Release lese oder etwas Neues höre, wann und unter welchen Umständen das eigentlich entstanden ist. Denn naja, das vergangene Jahr überbot vielleicht genug Zeit, um neue Musik zu schreiben, aber auch Inspiration. Ich habe Johannes mal gefragt, wann bzw. unter welchem Stern denn die neue Platte entstanden ist.
Dass Ben und ich uns in erster Linie dann zusammensetzen, das war, sag ich mal, Herbst 2019. So, da haben wir so wirklich konkret damit angefangen und uns entschieden, mit einem Produzenten zu arbeiten und das mal alles zusammenzutragen, was wir glauben, was Potenzial hat. Und ey, dann hat es bis jetzt gedauert. So. Also dieser Prozess ist ja bestimmt bei jeder Band unterschiedlich, aber bei uns ist erstmal im Proberaum einschließen, gucken, was das, was man sich zu Hause ausgedacht hat oder alleine in seinem Kämmerlein, ob das auch den anderen überzeugt, mit dem man zusammenarbeitet. Und ob das fruchtet, wenn man es zusammenbringt. Und das hat, glaube ich, relativ schnell gefruchtet und auch die Zusammenarbeit mit unserem Produzenten, dass wir auch im Winter 2019 direkt ins Studio gegangen sind, hier in Berlin ins Chicherie auf der Sonnenallee. Unfassbar geile Leute, tolles Studio. So eine kleine Höhle, wo auch so Beatsteaks und sowas zum Beispiel schon aufgenommen haben und man das irgendwie spürt, weil jeder an die Wände geschrieben hat und wir so euphorisiert waren, dass wir da in kürzester Zeit so unser Album aufgenommen haben. Und auch zu viele Songs, die auch gar nicht mehr mit drauf sind. Und dann kam aber dieses Corona-Ding um die Ecke, in der wir dann auch in Zeitnot geraten sind und in der unser Produzent dann auch gemerkt hat, scheiße, wir brauchen noch Zeit und das braucht mehr Liebe, aber ich komme hier gerade auch durch persönliche Sachen und durch, dass wir in Zeitdruck geraten, nicht mehr damit klar. Und dann standen wir nochmal alleine an dem Punkt mit dem Album da, Anfang des Jahres. Und dann kam durch Glück und Zufall und vielleicht auch Fügung ein zweiter Produzent auf uns zu, der ein Freund von uns ist und meinte, ey, ich spüre, dass ihr Hilfe braucht, soll ich euch helfen? Und der hat uns geholfen, der Philipp Tim, das zu Ende zu bringen. So, sonst würden wir da, glaube ich, immer noch ratlos sitzen und hätten vielleicht das jetzt auch zu dieser Zeit gar nicht zu Ende gebracht oder bringen können, weil wir nochmal unserem Unmengen von Geld in die Hand nehmen hätten müssen. So, das heißt, das Album hat einen krassen Prozess durchgemacht, für mich auf jeden Fall, also oder für uns.
Also keine Corona-Blues-Songs auf dem Album?
Einer ist zur Anfangszeit da noch mit entstanden. Da hört man aber nur musikalisch, dass wir uns so ein bisschen drauf beziehen oder soundtechnisch. So, aber das ist so ein kleiner, wenn man es hört, dann muss man vielleicht schmunzeln. Wenn nicht, ist auch egal. Aber ich glaube, dass wir auch jetzt, hätten wir das Album jetzt zu dieser Zeit geschrieben, vielleicht auch keinen direkten Bezug darauf nehmen würden. Und Ben, der auch zum größten Teil die Texte schreibt, sagt auch, ey, zum Glück will ich mir oder kann mir jetzt gerade auch keine Texte ausdenken, weil er für sich auch sagt, so, ich bin gerade auch so ein bisschen gelähmt und weiß gar nicht, was ich hier jetzt in dieser Zeit noch so behandeln möchte, außer das ja direkt auszusprechen. Ja.
Und so gibt es auf Schuldig wieder Songs, die ostentative Zerbrechlichkeit, die brennenden Widersprüche der kleinen und großen Themen der Welt, Schmerz und Zärtlichkeit vereinen. Ich würde sagen rau, aber nicht roh, widerspenstig und anschmiegsam zugleich, irgendwo zwischen Scheiß drauf und lieb mich, bitter. Einfache Botschaften gibt es da, aber genauso gut verklausulierte Texte, die nicht selten auch mal ein kritischer Tritt in die routinierten, gleichgültigen Kniekehlen unserer Gesellschaft sein können.
Wir fliegen übers Kriegsgebiet, hören beide Musik, da unten schwarzer Rauch, ich bild mir ein, du guckst verliebt, Weltmeister im Verdrängen. Auch wenn mal Köpfe hängen, liebe Grüße aus der Falle, irgendwie tut's immer noch nicht weh. Du flüsterst Peng, tut immer noch nicht weh, das Flugzeug fängt an zu brennen. Tut immer noch nicht weh, du lachst als Präsident. Tut immer noch nicht weh, bist ein verhungernder Mensch. Alles ist mir so egal, alles ist mir so egal.
Ein Auszug aus Himmelblick, eine der Singles aus dem aktuellen Justamente erschienenen Album Schuldig von Milliarden. Die Texte schreibt im Übrigen maßgeblich Ben. Und was ist, wenn Johannes zum Beispiel mal ein Thema hat? Wie läuft das hinsichtlich des Songwritings bei Milliarden denn so ab?
Benny zeigt mir eine Textidee und ich sag für mich, ja geil oder eher nicht. Und dann überprüft Benny sich, ob er so stark im Reinen ist mit diesem Text oder es so sehr will, dass es weitergeht oder vielleicht nochmal überarbeitet wird oder über den Haufen geschmissen wird. Und so ist es auch mit meinen musikalischen Ideen. Also ich setze mich ans Klavier oder spiele ihm was vor und entweder es kommt was bei Benny und löst was aus oder nicht. So. Und es gibt auch einige Songs, wo ich oder auch die Band dann so sagt, ey, boah, vielleicht nicht, vielleicht brauchen wir den Text jetzt nicht oder vielleicht braucht niemand den Text überhaupt mehr, weil die Zeit jetzt eine andere ist so und ist nicht mehr angebracht. Oder ja, willst du das jetzt schon wieder machen oder wird das nicht ein bisschen zu viel, das Thema? Und am Ende entscheidet aber natürlich immer Benny, weil der damit auf die Bühne gehen muss und das sprechen muss und fühlen muss, so was für uns ein wichtiger Bestandteil ist, so ja, die Emotionen da auch rüberzubringen. Und manchmal gibt es Momente, wo ich etwas gerne mitteilen möchte und sage, Benny, das Thema ist mir wichtig, hier, ich habe den und den Text oder nur das Gefühl, und das ist zum Beispiel bei dem Song Friedrichsdorf so, aus dem Dorf, aus dem ich komme, da wurde dann ein Lied draus, so, und es gibt viele, auch einige Lieder, wo eher so fragmentarisch mit Text gearbeitet wird, sowas wie Blitzkrieg, Ballkleid, so, wo es einfach nur Wortfetzen gibt, wo jeder seinen Teil zutut. Aber ja, Benny ist da natürlich der Federführende, wird aber auch öfters mal zurückgewiesen und gesagt so, nee. Aber zum allergrößten Teil ist es Bennys Fantasie und seine Sicht, die zum Glück zum allergrößten Teil meine Sicht auch mit widerspiegelt. Ob es jetzt daran liegt, dass wir schon Jahre zusammenarbeiten und fast wie in einer Beziehung leben oder es einfach ein Match ist, weiß ich nicht. Aber es funktioniert gut. Es ist eine gute Zusammenarbeit.
Das ist die Hauptsache. Und das geht natürlich alles noch ein Ticken besser, wenn man sich als Band dann auch noch völlig autark und selbstbestimmt entfalten kann. Und das wiederum ist ja so eine Sache. Wenn man bei einem bzw. vielmehr bestimmten Labels unter Vertrag steht. Die Gruselgeschichten von hanebüchenen Plattendeals sind ja zahlreich. Und oftmals scheint es so zu sein, ja, je größer der Name, desto kürzer die Zügel. Auch Milliarden sind sozusagen von 0 auf 100 damals in ihren ersten Plattendeal gerast, der nebenbei bemerkt nicht gerade kleiner Natur war. Nun, mit ihrer neuen Scheibe haben Milliarden sich jedoch davon mit der Gründung ihres eigenen Plattenlabels Zuckerplatte emanzipiert. Wie ist es denn dazu gekommen?
Genau, wir sind damals irgendwie, boah, wie viele Jahre ist das jetzt schon wieder her? Also 2 Alben ist es her, dass wir da so reingerauscht sind in die Frage oder die Entscheidung, ob wir mit einem Label arbeiten wollen. Und das war für uns damals so lukrativ und hat uns so viele Türen geöffnet, dass wir gesagt haben, ja, das machen wir. Und das war zu der Zeit dann für uns so und dachten, oh ja, da arbeitet ein toller Typ, der heißt oder hieß da Fiete. Und wir wollten unbedingt mit dem arbeiten und der hat bei Universal gearbeitet. Und dann waren wir, ja, let's go. Und dann haben wir das über 2 Alben gemacht. Und dann gab es zu unserem 2. Album zur Veröffentlichung bei Universal auch so ein Wechsel von Belegschaft und Leute haben sich entschieden, auch nicht mehr da zu arbeiten und sind gegangen und damit auch die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollten. Und man hat dann relativ schnell gemerkt, ja okay, die müssen sich erstmal an uns gewöhnen, aber das war jetzt irgendwie für uns dann auch nicht mehr das Gelbe vom Ei und wir haben uns weiterentwickelt und die auch und da dachten wir, es ist vielleicht auch klug, das selber zu machen oder sich nochmal neu umzuschauen. Und dann meinte Universal zu uns, ey, mach das doch. Und dann war so, ja, okay, dann ist ja alles cool, war eine schöne Zeit und danke für alles und wir gucken weiter. Also hatten wir auch relativ viel Glück. Das kann ja auch ganz anders laufen mit Rechtsstreit und so, aber das war echt ein entspanntes Auseinandergehen eher. Und dann haben wir überlegt, mit wem arbeiten wir zusammen und hatten auch tolle Angebote, aber haben darin auch gemerkt, Mann, wir sind, glaube ich, auch gar nicht die Band, auf die sich jetzt diese A&R-Leute so draufstürzen und vielleicht auch Jahrespläne schmieden und sagen, ey, ihr seid die Musikrichtung, die jetzt total reinknallt, weil wir machen Rockmusik, macht man sich nichts vor, das ist auch eher Spatenmusik mittlerweile und wenn so Singer-Songwriter-Tum und Hip-Hop da gerade das regieren, sind wir da weit von weg, dass irgendjemand vielleicht auch von außen sagt, oh, damit kann man was reißen. Darum dachten wir, es ist am klügsten, wenn wir das mit unseren Leuten reißen, so, und mit unserer Family und Leuten, die uns eh schon lange begleiten und an uns glauben und uns vielleicht nicht nur Versprechungen machen und mit Geld winken, weil dieses Geldding, das haben wir jetzt auch irgendwann gecheckt, das ist nicht alles. So, kannst du viel mitmachen, aber auch viel Scheiße mitmachen. Ja. Und hat man ja auch bei anderen Künstlern gesehen jetzt mittlerweile. Es ist möglich, das alleine hinzukriegen und man braucht keine großen Leute, um irgendwas heutzutage aus dem Boden zu stanzen und stampfen, so. Mach einfach Sachen, die du selber geil findest und guck, was passiert. Das ist gerade so dann eher das Motto bei uns. Ja.
Und hört man das der neuen Platte vielleicht auch an?
Ich denke schon, ja. Ich glaube, was unsere alten 2 Alben sehr ausgemacht hat, ist eher auch so eine poppige Produktion oder eine sehr breitfüßige, fast so, will ich gar nicht negativ beschreiben, aber auch so Rock, Palast, Stadionmäßig an manchen Stellen und sehr divers dadurch auch und versucht in viele Richtungen zu streuen. Und jetzt hier haben wir uns mehr, glaube ich, mehr gefunden, ein bisschen mehr. So, ich glaube, das Gefühl ist immer noch dasselbe. Liebe, Sehnsucht, Exzess, Drogen, eigene innere Probleme, Zerrissenheit, das ist, glaube ich, gleich geblieben. Aber ich glaube, so eine Art von Musikalität und Freiheit haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen zurück erkämpft, die wir irgendwie nach unserer EP verloren haben. So würde ich das beschreiben. Und zu dem wir jetzt langsam wieder zurückfinden und noch mehr das Augenmerk auf unsere Live-Musik setzen. Das, was wir sind eine Live-Band. Und, ja. Vielleicht, ich hoffe, man hört's. Also ich höre es für mich.
Ich war mal eine Biene, ein Indianer, auch ein Bär. Zorro rannte immer den Mädchen hinterher. Der Cowboy schoss alle Kinder um mich tot. Damals wusste ich schon, Wirklichkeit ist so.
Damals wusste ich schon, jetzt bin ich im Recht. Damals wusste ich schon, die Fälschungen sind echt. Die Fälschungen sind echt. Die Fälschungen sind echt. Und gar nicht mal so schlecht. Papa war ein Polizist.
Das Musikvideo zu dem eben verklungenen Schnipsel aus Die Fälschungen sind echt ist mindestens genauso abstrus wie Teile des Textes. Da sieht man zu einem spieluhrartigen Hintergrundsound, den ihr auch gerade schon gehört habt, ein, naja, ziemlich verrauchtes Puppentheater, bei dem die Band hinter der Kulisse sozusagen mit den doch schon sehr außergewöhnlichen, zum Teil auch etwas unheimlichen Figuren romantiert und offensichtlich dabei aber viel Spaß haben.
Auf jeden Fall. Ey, aber guck mal, wir haben das gar nicht so am Anfang geplant. Wir dachten so, wir machen ganz süßes, schönes Kinderpuppenspiel und lassen unsere Musik, unsere Rockmusik dazu laufen und das ergibt ein schönes Bild. Und dann waren wir aber da und haben, der Puppenspieler hat uns den Bereich hinter diesem Puppentheater gezeigt und da waren wir auch so, das muss man viel mehr filmen. Weißt du, wie creepy das aussieht? Also wenn du dahinter läufst und da hängen überall diese Puppen rum, die einen so starr angucken oder nach unten gucken und du hast diese Gesichter und das ist ja fast, ja, es ist verstörend. Und da habe ich auch gedacht, krass, ich habe auch eher so ein gespaltenes Verhältnis zu so Puppen oder auch so zu einem Kasperle-Theater. So, was ist das so? Als Kind guckt man da irgendwie dem Teufel zu und Kasper und dem Räuber Hotzenplotz mit dem Knüppel und da kommt noch ein Krokodil um die Ecke. So, und dann siehst du die da hinten alle hängen und bist so, nee, das muss man eigentlich filmen. Und dadurch ist durch so eine kurzen Anfangssequenz dann das Spiel da hinter der Bühne mit den Puppen so gekommen. Und für mich war es auch eher so, wow, okay. Es wird so ein bisschen düster, ist aber auch schön. Ich finde es schön, wie wir da miteinander zusammen rumhängen und unseren Spaß haben. Aber es ist eher auch dunkler. Und das mag ich dann. Ja.
Und da haben wir ihn wieder. Die Vorliebe für das Vereinen von Gegensätzen. Blitzkrieg und Ballkleid, wie in einem ihrer Songs. Tagsüber im Lager arbeiten und abends auf recht amtlichen Bühnen stehen, wie sie es bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch getan haben. Oder sich und sein Schaffen bekannt zu machen, dann aber doch nicht allzu sehr in der Öffentlichkeit stehen zu wollen. So ist mir zumindest aufgefallen, dass gerade im letzten Jahr, als eigentlich ja die Hochzeit für Musiker in jeglicher Fasson für ihren Social-Media-Output angebrochen war, weil ja schlichtweg und ergreifend kaum etwas anderes stattfinden konnte, Milliarden ausgerechnet dann doch extrem zurückhaltend waren mit ihren Postings. Wieso das?
Es liegt in erster Linie an mir. Das ist in unserer Band habe ich oder mache ich diesen sozialen Auftritt und habe mich darin auch so ein bisschen, weiß nicht, verloren. So, weißt du, du bist dann auf der Suche nach irgendwann oder war ich auf der Suche nach den richtigen Worten oder was man überhaupt noch postet oder was relevant ist und habe mich da so ein bisschen drin verstrickt einfach. Ich habe dann so gedacht, so scheiße, was poste ich, was will ich überhaupt sagen, was ist überhaupt wichtig in einer Zeit, wo so viele andere Sachen so wichtig sind, habe ich mich darin wieder gesehen, dass ich auf der Suche nach Likes bin und nach Reichweite, um mehr gehört zu werden, was mir einfach persönlich nicht gut tat. Und Benny eh vom Ding so ist, dass er am allerliebsten nichts mit diesem Internet-Ding auch so zu tun haben möchte, sondern eher, dass man live Menschen begegnet, was ich auch unfassbar toll finde. Ich da drin aber auch mehr gesehen habe, so scheiße, ja, man braucht auch diesen Auftritt, damit man überhaupt wahrgenommen wird. Und ich in der Zeit, wo es dann auch mit Corona und sowas losging, so schnell satt war von all den Meinungen und ohne das jetzt zu werten, ne? Und diesen Livestreams und diesem permanent online sein, permanent sich zu zeigen und zu zeigen, wer man ist, ja, hat mich einfach gestresst und war so, oh, ich brauche mal Abstand davon. Und bestimmt war es, ist es nicht die klügste Entscheidung, was so jetzt die Werbung für unsere Band betrifft. Aber das war in dem Moment egal und ist, glaube ich, auch wichtig.
Ja, eine derartige Auseinandersetzung mit dem eigenen Sendungsbedürfnis täte ja so einigen sicherlich nicht schlecht. Aber klar, die Scheinwelt, die sich da in aller digitalen prallen Rosigkeit zeigt, ist natürlich schon verlockender als die mitunter nicht ganz so farbenfrohe Realität zuweilen. Gerade jetzt. Und so passt es auch nur zu Johannes, dass er mir auf die grundsätzlich schon schwierige und viel zu selten ernst gemeinte und auch nicht ernst genommene Frage, wie es ihm denn gerade geht, auch tatsächlich ziemlich ehrlich antwortete.
Also gerade erwischst du mich echt in so einem Tief. Aber es ist eigentlich normal so gefühlt. Aber da mir jetzt der Lichtblick mit der Band auf Tour sein zu können fehlt, ist es gerade so, ich will nicht mehr. Das ist gerade eher das Gefühl. Also ne, ich freue mich drauf, dass das Album jetzt bald rauskommt, aber jetzt gerade haben wir unsere Tour auf 2022 verlegt und ja, da ist das Gefühl eher mit dem grauen Wetter. Man kann sich selber auch nicht mehr vorlügen, dass man irgendwie was einen Lichtblick hat oder das Licht am Ende des Tunnels sieht. So, es ist gerade nur noch so, ja, mal schauen. So, dass dieses Gefühl im Kopf, dass das nicht in den eigenen Händen liegt, jetzt gerade das Glück des Musikmachens und so weiter, ist ein komisches Scheißgefühl, was vorher noch nicht so da war. Aber ey, hoffentlich geht's vorbei. Es ist jetzt auch nicht der Untergang der Welt. So fühlt sich gerade für mich so ein bisschen so an. Also auch mit Depressionen und sowas verbunden. Aber ey, mal gucken.
Mal gucken. Abwarten. Schauen wir mal. Sätze, die im letzten Jahr schon in Dauerbenutzung waren und auch in diesem Jahr leider nicht aus der Mode kommen werden, befürchte ich. Aber hey, man muss es auch mal so drehen. Mal schauen heißt auf jeden Fall, noch genügend Kraft und Bock zu haben, den Kopf zu heben. Und das tun Milliarden scheinbar, denn es ist jetzt nicht damit getan, dass sie heute ihr Album rausbringen, sondern sie wagen sich auch an für sie neue Wege heran. Das haben sie im letzten Jahr gewissermaßen schon ein wenig gemacht, als sie 2 Konzerte auf dem ersten pandemiegerechten Reeperbahn-Festival zum Beispiel gespielt haben. Und nun kommt zum ersten Mal ein Livestream-Konzert. Und noch einiges mehr.
Ey, guck mal, wir machen jetzt auch, also wir haben ja bis jetzt so kein Livestream-Konzert gemacht. Darauf bereiten wir uns auch gerade so vor. Und das wird am 5.2. stattfinden, hoffentlich. Aber da ist auch immer bei uns die Frage, ja krass, okay, da ist kein Publikum. So, ne? Das ist auch wieder so ein Ding, wo man so ist, ey, wir wollen nicht spielen, aber wie ist es dann, wenn Kameras da sind und du machst Musik? Wir wollen auch nicht überperformen, weil uns das wichtig ist, da einen Moment zu kreieren, den wir wirklich spüren. Und da bin ich gerade schon wieder so, Mann, ich will nichts vorspielen. Ich möchte so sein, wie ich in dem Moment bin. Ich möchte aber auch ein geiles Konzert spielen, weil ich die Energie übermitteln möchte, die unser Album hat. Aber ja, da, wenn ich da jetzt schon wieder dran denke, ist so, oh krass, ja, auch Neuland. So. Und das wollen wir auch nicht überreizen. Wir wollen eigentlich live spielen und suchen jetzt gerade nach Wegen, wie wir auch in dieser Corona-Zeit mit Menschen live in Kontakt treten können und haben da gerade so eine kleine Idee, die wir ausfeilen, dass man jetzt auch in dieser Zeit nicht so komplett von der Bildfläche verschwindet, sondern in dem, was man liebt, nämlich mit Leuten unterwegs zu sein und Leuten zu begegnen, da etwas zu erschaffen.
Tja, und wie soll das bitte konkret aussehen? Na, indem man sich zum Beispiel einen Transporter schnappt und daraus den kleinsten Club der Welt bastelt, um damit dann auf Tournee durch 8 Städte zu gehen. Das ist der Plan. Inklusive eingebauten Plexiglasscheiben, vom Dach hängenden Rosen vielleicht und Platz für sage und schreibe 5 Menschen, die von der Band, aber natürlich nacheinander, einzeln und hygienisch unter einwandfreien Umständen jeweils ein 20-minütiges Set um die Ohren und ans Herz gelegt bekommen. Klingt völlig absurd? Ja, aber vor einem Jahr hätte ich persönlich auch noch nicht gewusst, was eine FFP2-Maske ist, respektive warum ich die tragen sollte. Insofern, Normalität ist eine schön gepflasterte Straße, auf der man zwar prima gehen kann, aber da wachsen eben auch keine speziellen, besonderen Blumen drauf. Ne? Schön gesagt, oder? Ist aber gar nicht von mir. Von wem weiß ich allerdings auch nicht genau. Anyway, wie das alles in der Realität dann geschehen wird und aussieht, wird man mit Sicherheit ganz bald schon über entsprechende Kanäle von Milliarden verfolgen können. Auf jeden Fall ist es ein positives Zeichen und ein kreativer Weg der Band, im realen, mittlerweile sehr unnahbaren Raum etwas Nähe zu ihren Fans zu schaffen. Auch wenn diese hübschen Mini-Gigs natürlich nicht mit einer dichten, schweißtreibenden, aneinanderklebenden, Menschenmassen zum Mitsingen bewegenden Live-Tour vergleichbar sein werden. Apropos, wann hat Johannes denn genau das zum letzten Mal als Zuschauer erlebt?
Ja, das letzte war auf dem Reeperbahn-Festival die Sterne mir anzugucken. Das war auch ein schönes Highlight, so, weil ja auch, also ich habe sie noch nie vorher live gesehen, aber habe die dadurch kurz hinten, weil wir hatten so ein Backstage-Bus direkt neben denen stehen und durfte die da so ein bisschen auf Abstand so kennenlernen. Und das war ein schönes Erlebnis, weil ich die Musik mag, weil ich mag, wie die Musik machen, extrem unaufgeregt. Und das Schönste ist dann ja, wenn man die Menschen noch kennenlernt und auch merkt so, oh geil, ihr seid unaufgeregt, geheimnisvoll, krass, tolle Typen, Typinnen. Ja, das war ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Und so ein Konzert auch mal wieder so von hinter der Bühne sich anzugucken, also von der Seite so und den Künstlern da auf die Finger zu gucken, ist auch schön. Das war mein letztes schönes Erlebnis.
Hey Dina, bring mir das nochmal. Gib mir das mit Zucker, gib mir das nochmal.
Ein Auszug aus Hey Dealer von Die Sterne. Die Sterne waren also das letzte Konzert von Johannes und die, die diesen Podcast hier vielleicht regelmäßig hören, haben vielleicht schon eine Ahnung, welche Frage sich natürlich gleich daran anschließt. Genau. Was war denn sein allererstes Konzert überhaupt?
Boah, jetzt kommt's. Jan Delay. Das war krass. Also das war so die Zeit, so Jan Delay und Peter Fox, das habe ich mir da auch so nacheinander direkt gegeben. Ach, ich rede Schwachsinn. Mein allererstes, also das waren die ersten Konzerte, auf die ich alleine gegangen bin. So, aber auf dem Konzert, auf dem ich wirklich als allererstes war, waren die Prinzen. Die guten Alten mit meiner Mom und meinem Bruder, weil ich die CDs früher immer gehört habe und jedes einzelne Lied auswendig kennen kann.
Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer. Ich wäre so gerne Millionär, Millionen schwer. Ich wäre so gerne Millionär.
Ja, natürlich haben die Prinzen auch noch andere Smasher-Hits rausgebracht. Aber Millionär bietet sich heute nun halt wirklich einfach an, müsst ihr schon zugeben. Doch in Geld zu schwimmen oder sich kontotechnisch gerade Millionär oder gar Milliardär nennen zu können, davon sind die meisten MusikerInnen vor allem jetzt nach diesem Jahr und mit der andauernden Pandemie mittlerweile ja, weit entfernt. Und das gilt natürlich nicht nur für die, die auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne stehen und arbeiten. Oder denen die Bühnen überhaupt erst gehören. Weiß auch Jo.
Wir haben so Freunde, die auch so Clubs betreiben, so, ne? Denen geht's ja, also wenn man selber so sagt, oh Mann, ich würde gerne so gerne live spielen, also was da auch nochmal so versteckt ist an Scheiße, Mann, die Leute, die innerhalb von einer Woche geht so ein Club zugrunde, weil die auch nur aus ihrem nächsten Live-Geschäft sozusagen leben, was so wegbricht und ich jetzt Freunde habe, also wo so das Existenz Level sozusagen von hier auf nach ganz unten sinkt in kürzester Zeit und zu sagen, ey, kann nicht mehr, ich muss es jetzt sofort aufgeben. Und da hatte ich als Künstler oder als Musiker jetzt noch Glück, dass diese Soforthilfe irgendwie auch am Start war und Berlin extrem viel eigentlich dafür getan hat, dass Künstler aus jeglichem Bereich irgendwie da so ein bisschen mit durchgezogen werden. So, sonst sehe ich es bei mir gerade auch nochmal ganz anders aus.
Das glaube ich gern. Wir haben schon ausgelotet, wo sich Abhilfe geschafft werden kann, wenn die letzten Reserven aufgebraucht sind. Aber Mutti an Pumpen fällt aus, sodass es dann doch wieder back to the roots gehen könnte.
So, und am Ende wird es eh, und da bin ich mir sehr sicher, Blackbox für Rammstein wieder im Merch stehen und in der Halle Kisten packen.
Da haben wir es wieder. Mal schauen. Was viele der KünstlerInnen, mit denen ich in der letzten Zeit und auch schon in den ersten Monaten der Pandemie gesprochen habe, tun, um den Leerlauf zu füllen und für sich wiederentdecken, ist es, sich mit Musik auch mal wieder ja, von der passiven Seite, der hörenden Seite zu beschäftigen und zu nähern. Auch Johannes hat dafür gezwungenermaßen wieder Zeit und da auch einen kleinen Tipp parat.
Viagra Boys, da ist mir gerade das Album entgegengeflogen. Das Neueste und das ist etwas, was mir unendlich Spaß macht. Und wo sich ein Song auch erlaubt, einfach ein im Raum aufgenommenes Saxophon-Solo zu sein. Und ich Texte höre, die irgendwie für mich pur sind und eine Sparte für mich wieder neu aufmachen, die ich selber für mich gerade entdecken kann und mir die Zeit nehmen kann. Neben all den Playlists auf Spotify und dieser Schnelllebigkeit da wieder was gefunden habe und gedacht habe, ach krass, ich habe Bock, ein Album wieder durchzuhören.
You can have me if you want me. All I need is a little strength.
Hammann von heute an, wie gesagt, auch mit dem neuen Album Schuldig von der Band meines heutigen Gesprächspartners Milliarden. So ihr, und damit ist die Zeit auch schon wieder verflogen und wir nähern uns dem Ende dieser Ausgabe zu. Vielen Dank an Johannes für das nette Gespräch und an euch selbstredend für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört und ihr Ruhestörung unterstützen wollt, dann abonniert den Podcast gern und lasst einen Kommentar respektive eine Bewertung da. Das hilft mir, der Reichweite des Podcasts und somit natürlich auch der meiner tollen hier geladenen Gäste. Und wo wir gerade schon beim Unterstützen sind, da überlasse ich gern Johannes jetzt einfach nochmal das Schlusswort an dieser Stelle. Ich verabschiede mich bis nächste Woche, dann mit den Giant Rooks hier auf dem Sofa. Macht's hübsch und bis dahin, denkt dran, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Tschüss.
Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man Bock auf Musik hat und gar nicht auf unsere Musik bezogen, wenn man gerade jemanden unterstützen möchte in der Musik, dann einfach die Platten kaufen von den Leuten, die man einfach mag. So, das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste. So, wir haben so viele Freunde, Mann, die gerade ihr Album rausgebracht haben, das einfach unterm Radar herfliegt. So, und natürlich guckt auch jeder immer in seiner Branche. Natürlich gibt es auch andere Sachen, die es sich lohnt zu unterstützen, aber das ist mein Anliegen. Das möchte ich noch sagen. Wer Bock auf Mucke hat und auf Alben, der soll es unterstützen. So. Das hatte ich noch auf dem Herzen. Vielleicht wird es ja gehört von dem einen oder anderen. Oder der einen oder anderen.
Soll ich sein? Ich will